Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, ich möchte keinen Etikettenschwindel betreiben und auch niemandem seine Zeit rauben oder ihn gar enttäuschen. Bei dem Titel der heutigen Podcast-Folge könnte ja der Eindruck entstehen, ich würde hier darüber sprechen, wie wir alle von denen da oben, nee, nicht von Dänen, sondern von denen da oben, Schrägstrich, den Bilderbergern, Schrägstrich, der Elite kontrolliert werden, Stichwort Überwachungsstaat und so weiter und so fort. Darum geht es heute nicht, sondern es geht um eine stille Revolution. Es geht um das Ende des freien Kapitalverkehrs und dass das bis jetzt keine große Schlagzeile war, bedeutet nicht, dass es nicht eine große Entwicklung werden wird. Und ich gehe davon aus, dass es so kommt. Deswegen möchte ich heute im Podcast darüber mit euch sprechen. Legen wir los. So, also Zurückhaltung und leise Töne, vielleicht ein reflektierender Umgang mit neuen Entwicklungen. Das ist ja nun wahrlich nicht die Kernkompetenz der aktuellen amerikanischen Regierung. Fairerweise, die USA haben aus ihrer Vormachtstellung immer eine gewisse Selbstverständlichkeit abgeleitet, dass ihre Meinung zuerst angehört wird und letztlich auch die relevante ist. Ein bisschen wie auf dem Schulhof. Wenn du der Stärkste bist, musst du nicht unbedingt der Schlauste sein. Es reicht in der Grundschule nun mal der Stärkste zu sein. Warum diese flegelhafte Einführung? Weil ich den Eindruck habe, dass wir hier über eine Entwicklung sprechen, die so richtig noch von niemandem ernst genommen wird. Obwohl Südkorea nun alles andere als ein Entwicklungsland ist. Vielleicht interpretiert man das auch als Einzelfall, aber die Entwicklung, die wir hier sehen, betrifft die Grundlage des amerikanischen Erfolgs. Der freie Kapitalverkehr hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass das Erfolgsmodell USA so funktionieren konnte, wie es seit mehreren Dekaden funktioniert. Und diese Entwicklung, über die wir hier sprechen, ist eine, die sich vermutlich über Wochen, Monate, vielleicht sogar über Jahre hinweg vollziehen wird. Die Geschwindigkeit ist noch offen, was aber, und deswegen mache ich heute eine Podcast-Folge darüber, was aber aus meiner Sicht nahezu feststeht, ist, dass man die Entwicklung, die hier begonnen hat, in seine Überlegung mit einfließen lassen muss, wie sollte mein langfristiges Portfolio aussehen. So, steigen wir mal ein. Ich hätte im Übrigen Shoutout oder wie sagt man heute Props an Kevin Moore, der hat mich durch einen Artikel überhaupt darauf aufmerksam gemacht, denn auch mir ist es entgangen, dass, und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ausgerechnet am 24. Dezember in Südkorea eine politische Entscheidung getroffen wurde, die, und Achtung, mit der richtigen Verpackung drum und richtigen Schleife könnte man daraus eine riesige Schlagzeile machen, die das globale Finanzsystem fundamental verändern kann. Ich werde gleich erläutern, warum das so ist und warum es alles andere als Effekthascherei ist, die ich hier gerade betreibe. Es gab aber tatsächlich keine großen Schlagzeilen. Ich habe zumindest keine gefunden. Es gab überhaupt keine Pressemitteilung. Ich gebe es ganz offen zu. Es hat jetzt locker 2 Wochen gedauert, bis ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin. Einfach überlesen. Es liegt natürlich auch daran, wollen wir gleich uns hier rechtfertigen, dass es so wahnsinnig viele Schlagzeilen mittlerweile gibt, die eine sofortige Konsequenz mit sich bringen. Und bei Dingen, die dann so langfristig passieren können, die treten in den Hintergrund, sind aber oft die wichtigeren. Wahrscheinlich möchte man auch der Trump-Administration keine Angriffsfläche bieten. Das interpretiere ich mal so. Hat ja auch funktioniert. Kam bisher nichts aus den USA. Im Gegenteil, in einem anderen Bereich, im Rohstoffbereich, gab es ja sogar eine relativ große Zusammenarbeit zwischen den USA und Südkorea. So, was ist denn nun passiert? Südkorea hat seine Steuerregeln geändert, um seine Bürger aktiv zu ermutigen, US-Aktien zu verkaufen und das Kapital zurück in den heimischen Markt zu bringen. So, das klingt jetzt wie etwas sehr Theoretisches, sehr Technisches, aber es ist neu. Wenn also du einen klaren Aufruf an deine... Stellen wir uns einfach mal vor, Wir würden hier, ich komme gleich noch zu den Details, hier in Deutschland gäbe es steuerliche Anreize, lieber deutsche Aktien zu kaufen als amerikanische. Das hätte garantiert einen Impact, denn für uns macht es nun mal einen Unterschied. Wenn die 25% Abgeltungssteuer wegfielen oder wir hätten mit einem Male die Möglichkeit, eine deutsche Aktie zu kaufen und die wäre dann vielleicht nach einer gewissen Frist steuerfrei zu halten, beziehungsweise die Gewinne oder die Dividenden oder beides, ja, das ist schon ein enormer Wettbewerbsvorteil, den es dann gäbe. Um zu verstehen, warum diese Entscheidung so explosiv ist, müssen wir das fundamentale Problem der Weltwirtschaft verstehen. Und das ist auch das fundamentale Problem aus Sicht der USA. Das riesige US-Handelsdefizit. Die USA führen jeden Monat Waren im Wert von in einem deutlich höheren Wert mehr ein, als sie exportieren. Also selbst gemessen am Bruttoinlandsprodukt, bereinigt um das Wirtschaftswachstum also, ist das Defizit historisch beispiellos. Und das ist ja auch etwas, was Trump immer wieder besprochen hat. Das kann nicht sein. Und dann kommen verschiedenste Erklärungen, die nicht alle verkehrt sind, was das für einen Nachteil für die USA mit sich bringen kann, was er weggelassen hat. Ob nun vorsätzlich oder unwissend, spielt gar keine Rolle. Das ist auch die Grundlage des amerikanischen Erfolgsmodells gewesen. Amerika kauft der Welt ihre Produkte ab. Und zwar in gigantischen Mengen. Aus Deutschland, aus China, das ist das Hauptproblem und so weiter. Wie konnte das funktionieren? Normalerweise, und so ist es bei den allermeisten anderen Nationen, würde so ein Defizit sich selbst auf eine gewisse Art und Weise ja korrigieren. Also eine massive Nachfrage nach ausländischen Währungen würde deren Wert steigen lassen. Dadurch werden automatisch die Waren teurer und die Importe würden zurückgehen. Aber es gab ja einen Pakt zwischen, also keinen offiziell beschlossenen Pakt, aber mehr als offensichtlich einen, der sich für alle Seiten gelohnt hat, zwischen den USA und dem Rest der Welt. Die Exportländer nämlich, China, Japan, Südkorea, Deutschland, akzeptierten US-Dollar als Zahlung und reinvestierten diese Dollar dann wo? In amerikanischen Finanzanlagen. Also Staatsanleihen, Aktien, um die Ecke auch ein paar Immobilien. In Werten, die dadurch ja auch über die Jahre hinweg praktisch alle anderen Märkte, alle anderen großen Märkte outperformt haben. Und deswegen war dieser Pakt für alle einer, wo man gesagt hat, okay, machen wir. Das Ergebnis, Amerika bekam billige Waren und steigende Aktienmärkte. Und Exportländer sicherten sich Absatzmärkte und Dollarreserven. Und alle waren zufrieden. Und dieses System hat eben in Amerika zu dem, wenn man so will, Kapitalmagneten der Welt gemacht. Jeder wollte, und bis zu einem gewissen Teil ist das noch heute so, will am US-Wachstum teilhaben. Die Tech-Blase, die Immobilienblase, jetzt die KI-Entwicklung, ihr wisst ja, für mich ist es noch keine Blase, wird aber sehr wahrscheinlich in eine Blase hineinführen. Alles befeuert durch diese globalen Kapitalzuflüsse. Aber das ist natürlich ein fragiles Gleichgewicht, insbesondere dann, wenn einer sagt, eigentlich will ich das nicht. Es ist aber nicht nur der eine, also Donald Trump, der sagt, ich möchte das nicht, sondern diejenigen, die darunter leiden heute, könnten auch auf die Idee kommen zu sagen, wir wollen es tatsächlich auch nicht mehr. Was passiert nämlich, wenn zu viel Kapital abfließt? Und das merken wir insbesondere in Japan und Südkorea. Der japanische Yen hat in den letzten 5 Jahren eigentlich schon etwas länger dramatisch an Wert verloren. Der südkoreanische Won zeigt genau dasselbe Muster. Der Grund ist klar, die Sparer jagen den US-Werten hinterher. Man kauft eben in fast allen Ländern machen US-Aktien den größten Anteil im Portfolio aus. Und die Konsequenzen aus einem schwachen Yen oder einem schwachen Won bedeuten eben nicht automatisch ein Exportboom. Das geht nur so lange auf, wie das Gegenüber eben auch sagt, wir wollen eure Waren. Und jetzt ist ja sehr offensichtlich, dass Donald Trump laut formuliert hat, nee, ihr könnt eure Produkte überall verkaufen, aber ich möchte, dass unsere Produkte in den USA produziert werden. Der amerikanische Konsument soll amerikanische Produkte kaufen. Damit ist dieser Pakt zuerst einmal ja einseitig aufgekündigt. Und die Gegenseite sagt, dann wollen wir aber doch nicht, dass weiterhin das Geld in amerikanische Aktien fließt. Denn ohne Exportboom haben wir nur die Nachteile, keine Vorteile. Denn schwacher Yen oder eben auch ein schwacher Won bedeuten im Wesentlichen importierte Inflation, weil eben Energie, Rohstoffe, alles teurer wird. Es bedeutet Kapitalflucht. Und wenn man wirtschaftlich wachsen will, braucht man das Investitionskapital eigentlich im eigenen Land. Und das ist eine self-fulfilling prophecy, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es führt auch zu einem Vertrauensverlust. Eine immer weiter fallende Währung schreckt automatisch dann auch andere ausländische Investoren ab. Der Governor der Bank of Korea hat es im Januar zusammengefasst. Die Won-Dollar-Rate von über 1400 ist fundamental nicht gerechtfertigt. Bewohner investieren persistierend ins Ausland. Das schafft Ungleichgewichte auf dem Devisenmarkt und Aufwärtsdruck auf den Wechselkurs. Und dann kommt der entscheidende Satz. Die Zeit ist gekommen, die breiteren Implikationen ständig expandierender Auslandsinvestitionen für Wirtschaftswachstum und die Entwicklung des heimischen Kapitalmarkts umfassend zu betrachten. Das könnte man darf asiatische Zurückhaltung und Diplomatie hier natürlich nicht unterschätzen. Das ist eine sehr deutliche Aussage. Ihr habt uns mit euren Aktien die Währung zerstört, unsere Währung schwach gemacht. Wenn ihr nicht mal mehr unsere Exporte wählt, okay, da müssen wir jetzt auch reagieren. Insofern, wir erinnern uns, Südkorea ist ein Land, was auf der Welle der Globalisierung überhaupt erst groß geworden ist. Hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Und in den letzten 30 Jahren gab es, wenn wir über Kapital sprechen, nur eine einzige Richtung. Immer mehr Kapitalfreiheit. Das ist aber nicht immer so gewesen. Dessen muss man sich bewusst sein. In den 90er Jahren, beispielhaft, der Autor des Artikels, den ich gelesen habe, der kommt aus Kanada, deswegen hat er das so präsent gehabt. Das hätte ich natürlich nicht gewusst ansonsten. Aber in den 90er Jahren mussten Altersvorsorgekonten in Kanada zu 100% in kanadische Anlagen investiert sein. Und diese Quote wurde dann erst schrittweise gesenkt auf heute 0%. Das heißt also, Kanadier können ihre Altersvorsorgekonten, die wir uns übrigens wünschten, genauso wie die Altersvorsorgeprodukte in den USA, ist das keine schlechte Idee, ließe sich auch mit unserem System durchaus kombinieren. Heute können Kanadier komplett in US-Assets investieren und überhaupt keine kanadischen Aktien kaufen. Völlige Kapitalfreiheit. Und das tun natürlich auch sehr viele. Die ganze Welt hat also jahrzehntelang Geld in das US-Finanz- oder in die US-Finanzmärkte gepumpt. Und dass dann natürlich der Dollar permanent eine Unterstützung erlebt und gleichzeitig die US-Börsen diese unglaubliche Rallye hatten, was dann wieder dazu führt, dass natürlich auch Neugründungen und so weiter in den USA alle sehr viel interessanter werden, das ist ziemlich leicht belegbar. Das ist im Übrigen, glaube ich, der Punkt, der von vielen Anhängern der Magerbewegung unterschätzt wird. Vielleicht ist es eine Art von überbordendem Selbstbewusstsein, dass man einfach sagt, es sind halt wir die USA, deswegen sind unsere Produkte besser, deswegen ist unser System überlegen und. Dass es aber tatsächlich dieser große Pakt war, der dazu führte, dass das ausländische Kapital ganz wesentlich dafür gesorgt hat, dass die USA diese Vormachtstellung erreichen konnten, das wird vielleicht ein bisschen übersehen. Deswegen ist das, anders habe ich es ja auch in der Vergangenheit nicht beschrieben, ein sehr großes Experiment, gerade für die USA, dass sie sagen, Globalisierung begrenzen wir, Zuwanderung begrenzen wir. Das machen wir jetzt für uns selbst in einer Gesellschaft, deren Bevölkerung schrumpft. Ohne den Anteil an Migranten würde die Gesellschaft schrumpfen. Das ist ein Experiment und wir lassen es einfach mal so stehen. Man kennt ja nie genau den Ausgang. Wenn man sich vergangene Entwicklung anschaut, dann muss man sagen, dann wäre das vermutlich auch Peak USA. Südkorea hat auf diesen Trend jetzt reagiert. Es ist momentan nur ein Steueranreiz, um Kapital zurückzuholen. Aber es könnte in anderen Ländern, zum Beispiel in China oder in Ländern, die den USA weniger gewogen sind, durchaus mal eine Strafsteuer sein auf Auslandsinvestments. So oder so geht es hier natürlich um Psychologie. Russell Napier ist ein Finanzhistoriker, hat seit Jahren vor diesem Moment gewarnt. Das Zeitalter der finanziellen Repression. Ach Gott, vielleicht habe ich jetzt eine finanzielle Repression. Muss ich mir gleich mal kurz aufschreiben. Wahrscheinlich seht ihr jetzt schon einen anderen Titel, weil ich denke, finanzielle Repression, das klingt natürlich noch viel, viel stärker. Regierungen werden also zunehmend den Kapitalverkehr steuern. Sie werden ihn kontrollieren, sie werden lenken, nicht nur durch explizite Verbote, sondern durch steuerliche Anreize, regulatorische Hürden, einfach durch Maßnahmen, die direkt auf den Kapitalmarkt und die Kapitalströme einwirken. Und da passt vielleicht auch hinein, und ich denke, wir müssen uns einfach weiter in Zukunft noch damit beschäftigen. Wahrscheinlich werde ich schon nächste Woche noch mal einen Podcast-Folge dazu machen. Also gerne jetzt hier die Gelegenheit nutzen. Das 2026 werden wir, 2025 war auch schon crazy. Aber also nutzt die Gelegenheit. Ich gehe hier auf diese aktuellen Themen ein. Kommentiert gerne. Gebt mir gerne ein Like, sagt man das so? Und abonniert bitte den Podcast, wenn ihr hier regelmäßig reinhört. Schaut euch mal die Ankündigung von Donald Trump in den nächsten Tagen an. Die Öl, das ist, wenn man genau hinschaut, ist nicht, es sind Maßnahmen, die zum Teil nachvollziehbar sind, aber es sind eben massive Eingriffe. Zusagen, liebe Kreditkarten, ich finde es Wucher, wenn Kreditkartenunternehmen 20% oder 30% nehmen. Das kennen deutsche Konsumenten in der Regel nicht. Ihr wisst alle, dass Konsumkredite keine gute Idee sind. Das ist in den USA gang und gäbe. Und dann haben die noch ihr eigenes Scoring. Dann zahlen die 20%, 30%. Das ist für mich Wucher. Ich kann also inhaltlich nachvollziehen, wenn einer sagt, ob es nun aus Wahlgeplänkel ist oder aus welchen Gründen auch immer, einen Großteil seiner MAGA-Anhänger damit glücklich machen möchte. Ich kann nachvollziehen, wenn einer sagt, wisst ihr was, 30% Zinsen von Kreditkartenunternehmen, das sollte es nicht geben. Ich deckel das jetzt auf 10%. Ich kann das alles nachvollziehen. Nur stellt euch mal vor, das hätte in einem Wahlkampf in Deutschland, hätte eine Partei gesagt, wir möchten nicht mehr als 7% Kreditkartenzinsen oder wir werden jetzt direkt am Markt werden wir kaufen, um die Hypothekenzinsen für euch runterzubringen, liebe Wähler. Was glaubt ihr? Der Begriff wird ja bei uns sowieso schon inflationär verwendet. Kranker linker Sozialismus wäre wahrscheinlich noch das Freundlichste, was man da sagen würde, wenn einer auf die Idee käme, derart in den Markt einzugreifen oder sagen würde, Angehörige von diesen Unternehmen dürfen keine Einfamilienhäuser mehr kaufen, weil das nicht erlaubt ist. Was meint ihr, was dann hier los wäre? Und das wäre keine Auflehnung gegen rechts, sondern würde sagen, jetzt machen uns die Linken komplett kaputt. So oder so, es sind massive Eingriffe. Ob die zum Teil rechtens sind und ob die zum Teil überhaupt dann sich in der Realität durchsetzen lassen, ist das eine. Aber das ist eine neue Form der Politik. Und wir werden sehen, wohin das führt. Es gibt eine bekannte, Theorie, hieß so die Dollar Milkshake Theory, war von Brent Johnson. Die Idee, der US-Dollar ist wie ein Strohhalm, der globale Liquidität aufsaugt und jede Krise, deswegen gilt der Dollar auch als Krise oder Fluchtwährung, treibt Kapital in Dollar-Assets. Der Dollar wird stärker, US-Assets steigen, der Rest der Welt wird aufgesaugt, wie eben ein Milchshake. Und was Südkorea jetzt machen möchte, ist quasi die Umkehrung. Ein Inverse Milkshake. Das heißt, dass das Kapital zurückfließt. Die USA sind ja by far die größte Schuldnernation der Welt. Das Land braucht aber auch diese kontinuierlichen Kapitalzuflüsse, um die Staatsdefizite zu finanzieren, die in einem gigantischen Ausmaß steigen. Mal eben schnell letzte Woche gesagt, Militäretat, da packen wir 500 Milliarden drauf. Und das ist dann entschieden. Das muss durch den Kongress gehen eigentlich, aber ja, die Zeiten sind, wie sie sind. In dem Umfeld zu sagen, wir können darauf verzichten, schwierig. Man braucht selbstverständlich einen Kapitalmarkt. Ja, es ist keine Theorie, dass der Kapitalmarkt in den USA, der Aktienmarkt, wichtig ist für den amerikanischen Markt und für die Weltwirtschaft. Wenn der einbricht, dann hat das einen Ketteneffekt. Man muss den Immobiliensektor stützen. Man muss das gesamte Finanzsystem einfach am Laufen halten. Und dafür brauchten bisher die USA diese ausländischen Kapitalzuflüsse. Und an der Stelle auch mal, ich weiß, ich schweife heute ein bisschen ab, die Vorstellung, manchmal fühlt man sich ein bisschen verhonepiepelt, ob des intellektuellen Anspruchs zu sagen, ja, das bezahlen wir mit Zöllen, das wird der Rest der Welt bezahlen. Wenn es doch keinen internationalen Handel mehr gibt, wo kommt denn dann in 5 Jahren der Zoll her? Wäre ja ein vorübergehender Effekt. Anyway, wenn jetzt Südkorea, Japan, Deutschland, Schweiz zweifellos auch, also die Gläubigernation, ihr Kapital zurückholen, dann steigen normalerweise die US-Zinsen, weil es weniger ausländische Käufer für Staatsanleihen gibt. Man muss mehr Zinsen bieten, um diese Staatsanleihen verkaufen zu können. Dann fallen die US-Aktienkurse, schlicht aufgrund des geringeren ausländischen Kapitals. Dann schwächt sich der Dollar ab, weniger Nachfrage. Dann stärken sich die Währungen der Gläubigerländer. Und das ist natürlich kein Crash-Szenario für morgen oder fürs nächste Quartal. Aber es kann ein struktureller Shift sein, der sich hier über Jahre entwickelt. Und wenn das so ist, dann, das würde ich einfach so sagen, dann ist diese Phase des US-Exzeptionalismus. Wenn man das Wort schon verwendet, dann muss man es beim ersten Mal auch treffen. Habe ich aber nicht. Exceptionalism ist ein bisschen einfacher. Also, ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass die USA ihren Aufschwung so weiterführen kann. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass man dann davon ausgehen müsste, dass es in diesem Szenario tendenziell eine relative Outperformance der großen Schuldnernationen gibt. Und nochmal, bisher sprechen wir nur in Anführungszeichen über Südkorea. Und wenn wir jetzt über internationale Investmentpositionen sprechen, also wie viel hat die Anlegerschaft in den USA investiert, dann ist Südkorea, glaube ich, auf dem 8. oder 9. Platz. Das heißt, das ist jetzt noch nicht, das sind nicht die ganz großen Auswirkungen. Wenn wir über internationale Investments in den USA im großen Stil sprechen, dann steht auf Platz 1 Japan. Auf Platz 2 steht Deutschland und knapp dahinter China. Dann kommt Hongkong, Norwegen, Kanada, dann kommt die Schweiz, Singapur, dann kommt Südkorea und dann Saudi-Arabien. So, und man muss sich nur mal vorstellen, es wären nur wenige Ströme, 10 oder 15%. 10 oder 15% des Kapitals, welches animiert wird, für die Japaner dann in Japan zu investieren, für die Deutschen in Deutschland zu investieren. Das wären enorme Zuflüsse. Und deswegen ist das Fazit heute nicht, baut eure gesamten Depots um. Das Fazit lautet, diese Entwicklung im Auge zu behalten. Und insbesondere für langfristige Anleger, die ja selten an ihre Depots rangehen. Der MSCI World ist extrem US-lastig. Ich halte eine Anlage nur in den MSCI World immer noch für eine bessere Anlage, als nichts zu machen oder als sich auf strukturierte, in den allermeisten Fällen, wenn es jetzt nicht um steuerliche Komponenten geht, strukturierte Produkte von Unternehmen zu kaufen. Aber mit ein wenig mehr Aufwand ist natürlich Besseres möglich. So, ich muss hier mal so ein offenes Fazit halten, aber es ist ein sehr spannendes Thema, welches beinahe an mir vorbeigegangen wäre, an euch jetzt ja auf jeden Fall mal nicht. Und wenn ihr sagt, oh gut, dass das nur einer gesagt hat, ja, dann darf ich nochmal dazu animieren, diesen Podcast jetzt zu animieren. Wir hören uns an dieser Stelle spätestens am Samstag wieder. Macht es gut, bis dahin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.